Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Jessica Kaus, Politikerin, früher Linke, heute Bündnis Sarah Wagenknecht, neuer Landesverband in Niederlande. Was will das BSW in der Region? Migrationspolitik. Putin. Und wie ist das mit dem Verhältnis zur AfD?
Wofür steht eigentlich das Bündnis Sarah Wagenknecht? Shootingstars bei den Landtagswahlen im Osten. Was unterscheidet diese neue Partei eigentlich von der AfD? Und was können die eigentlich auf landes- und kommunaler Ebene politisch bewirken, wo das Verhältnis zu Putin und zur Migration zwar auch zur Debatte steht, aber nicht zur Beschlussfassung? Jessica Kaußen, die kann uns das vielleicht erklären. Sie ist bei den Linken raus und beim Bündnis Sarah Wagenknecht eingestiegen und sitzt im Rat der Stadt Laatzen und als Abgeordnete in der Regionsversammlung und jetzt hier bei uns vor dem Mikro im Hatz-Podcast Klar soweit. Hallo Frau Kaußen.
Hallo.
Ich bin der Hatz-Redakteur Volker Wiedersheim. Und außerdem sind meine Kollegen Christian Bohnenkamp und Karl Döhlecke mit dabei. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Frau Kaußen, Sie wollten ja schon mal für die Linke in den Niedersächsischen Landtag. Daraus ist zunächst mal nichts geworden. Klappt das im Herbst 27, glaube ich, auf dem Ticket des BSW, weil das Bündnis Sarah Wagenknecht hier in Niedersachsen auch so einen Raketenstart hinlegt?
Ja, ob das 27 für mich persönlich klappt, das würde ich jetzt mal offen lassen. Ich bin aber sehr überzeugt, dass es fürs BSW klappen wird und dass das BSW ab 27 dann auch fester Bestandteil der politischen Landschaft hier bei uns in Niedersachsen sein wird. Davon gehe ich schon aus, wenn auch vielleicht nicht mit ganz so super Ergebnissen wie jetzt in Thüringen und Sachsen. Also ich glaube,
das war zweistellig da, oder?
Ja. Also
nahezu 16 und nahezu 12.
Genau. Und ob wir das so hinkriegen, nehmen wir mal als Ansporn, aber schauen wir mal.
Wir sind jetzt bei der Aufnahme noch ein paar Tage vor der Wahl, der Landtagswahl in Brandenburg. Wie sind da die letzten Zahlen?
Keine Ahnung.
Entweder Sorry. Schneiden wir es raus oder wir liefern es nach. Die Linke kommt bei der nächsten Landtagswahl hier in den Landtag nicht plötzlich wieder rein, ne?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Auch auf Bundesebene wird es sehr, sehr schwer werden. Ich rechne der Linken da gerade in der jetzigen Konstellation wenig Chancen nur noch zu.
Wie war denn das mit dem Wechsel von der Linkspartei ins Bündnis Sarah Wagenknecht? Das würde mich mal interessieren. War das ein Hauen und Stechen und ein Ereignis mit zerrissenen Tischtüchern oder ging man schiedlich friedlich auseinander? Wie geht denn das eigentlich?
Nein, das war schon relativ friedlich. Für mich persönlich war es natürlich ein etwas längerer Prozess. Das entscheidet man ja nicht von heute auf morgen. Gerade wo ich 10 Jahre in der Linkspartei war, dort ja auch viele Wahlkämpfe mitgemacht habe, zuletzt 22 als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, also doch sehr überzeugt bin, sage ich mal, dann zu sagen, es ist leider nicht mehr die eigene politische Heimat und man orientiert sich neu, dauert natürlich eine gewisse Zeit einfach. Aber als mir dann bewusst war, wo ich meinen weiteren Weg sehe, ist es relativ friedlich abgelaufen. Also würde ich jetzt behaupten, die zurückgelassenen Genossen sehen das vielleicht unter Umständen etwas anders. Da ist dann teilweise auch ein Groll mit dabei. Aber ich denke, dass wir gerade auf kommunaler Ebene bisher auch vernünftig zusammengearbeitet haben. Und das sehe ich auch in Zukunft so.
Konkret haben Ihnen die zurückgelassenen Genossen, sozusagen haben Sie es genannt, im Grunde vorgeworfen, aus Karrieregründen ausgetreten zu sein bei den Linken. Was sind Ihre Ziele mit BSW? Was haben Sie vor tatsächlich?
Also wenn ich aus Karrieregründen hätte die Partei wechseln wollen, hätte ich das, glaube ich, sehr, sehr viel früher gemacht und mir nicht noch wirklich ein Bein ausgerissen, um Werte für die Linke zu erkämpfen. Ich glaube, das kann man mir nicht vorwerfen. Ich habe aber ein Stück weit festgestellt, dass die Linke einfach nicht mehr die Partei ist, die Leute vor Ort abholen kann. Also es gibt durchaus Inhalte der Linken, wo ich nach wie vor sehr affin für bin, aber ich glaube, die Hauptproblematik, die schafft die Linke nicht mehr zu transportieren und nicht mehr an die Leute zu bringen. Und das ist mein Wunsch oder die Erwartung auch an das BSW, das mit dieser Partei ändern zu können. Gerade weil das BSW ja nicht, wie es so schön heißt, Linke 2.0 ist, sondern ja aus sehr, sehr unterschiedlichen Leuten einfach besteht, sehr, sehr unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Profilen, wo ich glaube, dass das ein Stück weit dazu beiträgt, ein Stück weit in die Realität wieder zurückzufinden und auch die Inhalte anders und gezielter transportieren zu können.
Fühlen Sie sich noch als Linke? Also eben nicht im Parteisinne, aber sozusagen von der Verortung?
Ein Stück weit schon, ja. Und ich glaube, das legt man auch nicht von heute auf morgen ab. Man sieht ja auch zum Beispiel auf meinen sozialen Medien, es gibt ja Leute, die machen dann einen Cut und sagen, ich bin jetzt in einer anderen Partei. Nein, ich war 10 Jahre lang Linke und da stehe ich auch zu. Es gibt aber Gründe, warum ich mich weiterentwickelt und umentschieden habe. Und ich finde es auch legitim, die zum Beispiel auf Social Media zu einfach abzubilden und nicht zu sagen, so und jetzt ist die Welt auf einmal ganz anders geworden. Nein.
Ich liefere einmal ganz kurz nach. Brandenburg. Die letzte Prognose, letzte Umfrage sagt 13,8 fürs Bündnis Sarah Wagenknecht in Brandenburg bei der Landtagswahl. Ja. Das gab es in der bundesdeutschen politischen Geschichte so noch nicht, dass eine Partei aus dem Stand zweistellige Werte erreicht. Das liegt weniger am Wahlprogramm, sondern eher an Sarah Wagenknecht. Kennen Sie die eigentlich schon persönlich?
Ja. Also sie war ja auch in den Wahlkämpfen hier in Niedersachsen immer vor Ort. Das war eine derjenigen, die hier immer Wahlkampf gemacht hat, die auf jeder, sag ich mal, großen Veranstaltung stand, sei es am Opernplatz, sei es am Kröppe. Ja, selbstverständlich.
Wie lange hat es gedauert, bis Sarah Wagenknecht ihren Mitgliedsantrag genehmigt hat? Das heißt, sie würde auch sehr genau drüber schauen, wer in die Partei eintritt.
Es ging sehr, sehr schnell.
Das zieht im Moment auch den ein oder anderen Glücksritter an. So eine neue Partei, oder? Das ist einfach so, ne?
Das ist so und genau deswegen ist es ja auch vernünftig zu schauen, wer möchte Mitglied dieser Partei werden. Denn die Gefahr besteht natürlich, dass sich jetzt ganz viele berufen fühlen, in eine neue Partei reinzugehen, gerade wo viele Grundsatzdiskussionen einfach noch offen sind und entscheidend sind, wie die Ausrichtung der Partei weiter funktionieren wird. Dann zu schauen, wen holen wir in die Partei und wen nicht. Bringt auch Ärger mit sich, weiß ich, aber halte ich für den richtigen Weg.
Wir hier im Westen, ne, haben bestimmt einen ganz anderen Blick drauf als die Wählerinnen und Wähler im Osten. Wir wissen noch nicht genau, ob das eine Schmuddelpartei ist, mit der wir nicht warm werden, oder ob das was Vernünftiges ist. Wir machen das zum Beispiel fest an der Haltung zu Putin. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie sehen Sie das denn? Was haben Sie denn da für eine Haltung? Und können Sie jetzt freisprechen oder müssen Sie jetzt Parteilinie vertreten?
Nein, also ich glaube, ich habe schon immer freigesprochen, sowohl bei den Linken als auch jetzt. Das werde ich mir auch als Kommunalpolitikerin nicht verbieten lassen. Dazu gibt es aber auch bisher keinen Anlass. Wir hatten eine ähnliche Diskussion am letzten Dienstag in der Regionsversammlung, wo es anlässlich des Antikriegstages auch zum Beispiel einen Antrag gab, zum Ukraine-Konflikt und selbstverständlich ist es ein Angriffskrieg gewesen. Da gibt's auch im BSW, egal was da teilweise verbreitet wird, keinen, der sagt, nee, das sehen wir anders. Das ist Konsens. Die Frage ist doch aber, ob wir wirklich Friedensverhandlungen mit Waffenlieferung erreichen können. Und da haben wir unseren Zweifel dran. Und wenn man schaut, wie sehr die Leute auch bei Umfragen gegen diese Kriegseinsätze sind, natürlich gibt's da jetzt nicht das Allheilmittel. Wenn ich Ihnen jetzt sagen könnte, in drei Sätzen, wir machen das so, 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 dann hätte es vor mir wahrscheinlich schon irgendwer anders getan. Aber ich glaube schon, dass ein Stück weit das Problem ist, dass Annalena Baerbock jetzt als deutsche Außenministerin klar in, ich sag mal, Europa noch einen Stellenwert hat. Aber ich glaube, im Weltgeschehen einfach kaum noch eine Rolle spielt. Und dann zu sagen, naja, wir haben uns mal für Frieden eingesetzt. Ja, das ist schön, das würde auch jeder unterschreiben. Aber wir gehen davon aus oder wir fordern wirkliche Friedensverhandlungen und nicht zu sagen, wir liefen Waffen nach ohne Ende, womit gerade ja Deutschland dann doch auch gut Geld verdient, ist ja einfach so. Das sind wir ein bisschen skeptisch. Und da sagen wir, gerade zum Antikriegstag zum Beispiel jetzt, müssten wir an die Bundesregierung appellieren zu sagen, setzt euch mehr für Friedensverhandlungen ein, denn die sehen wir so nicht, den Einsatz.
Glauben Sie denn, dass sich der Konflikt lösen lässt, wenn man der Ukraine die Waffen nicht mehr liefert, die die Gegenseite weiterhin hat und in einem Stil und einem Umfang produziert wie schon lange nicht mehr?
Ich glaube, dass der Krieg sich nicht lösen lässt, wenn wir weiter Waffen reinschicken. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube nicht, dass Waffen jemals, egal in welchem Konflikt, eine Lösung darbieten können.
Frau Kausten, Sie haben gerade gesagt, es gäbe niemanden beim BSW, der den Angriff Russlands auf die Ukraine nicht als völkerrechtswidrig bezeichnen würde. Davon findet sich im Parteiprogramm des BSW nichts. Es gibt, also dieses Parteiprogramm hat vier Seiten. Es ist also noch nicht sehr ausgefeilt, aber was sich da darin zu NATO und Russland findet, ist schon sehr interessant, finde ich. Darum, ich habe das mitgebracht und lese das einmal vor. Da heißt es über die NATO, eine Militärallianz, deren Führungsmacht in den zurückliegenden fünf Länder völkerrechtswidrig überfallen und in diesem Krieg mehr als 1 Million Menschen getötet hat, schürt Bedrohungsgefühle und so weiter und so fort. Also da wird sehr klar gesagt, also die NATO führt völkerrechtswidrige Angriffskriege. Über Russland findet da nichts. Mit Russland möchte man langfristig eine europäische Sicherheitsarchitektur aufbauen, die auch Russland mit einbezieht. Da fehlt so ein bisschen offen gesagt, so das Maß, was die Betrachtung der NATO und die Betrachtung Russlands angeht. Also nochmal, gibt es wirklich niemanden beim BSW, der den russischen Angriff nicht als völkerrechtswidrig bezeichnen würde? Warum steht das hier nicht im Programm?
Das Programm, muss man sagen, Sie haben es gesagt, 4 Seiten, ne? Ist natürlich bei etablierten Parteien immer so das Schöne, wenn es irgendeine Frage gibt, liest man sich das Parteiprogramm durch und weiß, wir positionieren uns so oder so. Das gibt es hier einfach nicht. Klar, wir müssen diesen Diskurs erst führen, wir müssen die Inhalte erst erarbeiten, aber bei jeder Veranstaltung, und auch Sarah Wagenknecht persönlich ist im Wahlkampf ja gerade im Osten auf vielen, vielen Veranstaltungen gewesen, hat ja eine ganze Wahlkampftour gemacht, wurde immer wieder gesagt, ja, auch wir als BSW sind der Meinung, es ist ein völkerrechtlicher Angriffskrieg gewesen. Und es hat keiner bestritten, dass das natürlich auch weiter ausgebaut werden muss, mit ganz, ganz, ganz vielen in anderen Punkten, auch in dem Parteiprogramm. Ich glaube, da sind sich alle einig und das wird auch eine Herausforderung werden, gerade für eine so junge Partei, diese Inhalte erstmal einen Konsens zu finden, der von möglichst allen mitgetragen werden kann, aber dann natürlich auch zu verschriftlichen und nach außen zu tragen. Das ist einfach so.
Wie will man denn mit einem Aggressor Friedensverhandlungen führen, ohne dass dieser Aggressor sich erstmal zurückzieht?
Naja, ich nehme mal an, dass es ja auch eine Vorgeschichte dazu gibt. Was ich nehme an, es gibt eine Vorgeschichte dazu und die Vorgeschichte sollte man auch nicht außer Acht lassen. Dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo es relativ verfahren ist, ja, stimme ich Ihnen zu. Aber zu sagen, wir lösen den Konflikt, indem wir weiter Waffen reinballern, das kann nicht die Lösung sein.
Sind wir mit unserer Haltung, die hier im Westen Konsens ist, bequem? Und ist es tatsächlich noch ein Konsens? Oder findet sich unterhalb der offiziellen Diktion, des offiziellen Diskurses schon längst eine Bubble, eine Magmablase von anderen Meinungen?
Inwiefern, was sollte jetzt die andere Meinung sein?
Die andere Meinung ist, dass, der Konsens, Putin muss zurückgedrängt werden, die Ukraine ist zu unterstützen, nur noch als Schild vorangetragen wird, aber längst nicht mehr wirklicher Konsens ist.
Ich glaube, wenn man jetzt jemanden fragt, ich sag mal, der nicht in diesem Kontext ist, jetzt irgendeine Entscheidung dazu zu treffen, sondern den Otto Normalverbraucher auf der Straße fragen würde, ja, es gibt mittlerweile immer mehr Leute, die sich dazu entschließen zu sagen, das kann nicht die Lösung sein, es kann nicht sein, dass wir weiter Waffen liefern, vor allem wir sehen ja auch nicht wirklich einen Erfolg, wenn man mal ehrlich ist, ne? Also die These, wir hauen einfach immer mehr Waffen rein und das Problem löst sich dann quasi von alleine, das ist ja ein Irrglaube.
Darf Sie haben es vorhin gesagt. Ich da widersprechen? Also ich würde es durchaus als Erfolg betrachten, dass Russland die Ukraine nicht schon komplett eingenommen hat. Das würde ich sagen, ist der Erfolg der westlichen Unterstützung auch mit Waffen.
Ich gehe aber davon aus, dass wir, wenn wir, wie Sie es vorgelesen haben, im Parteiprogramm ein System auffordern, ist das falsche Wort. Wir werden nicht drum herum kommen, ohne Russland irgendwelche Verhandlungen führen zu können. Und wir werden Europa auch nicht stabilisieren können ohne Russland, ob man das will oder nicht. Er ist einfach einer der großen Player in diesem Zusammenhang, die wir benötigen müssen und die wir auch mit einbinden müssen. Und da wird es auch keinen Sinn machen zu sagen, wir haben jetzt so und so viele Waffen geliefert und es ist jetzt so und so ausgegangen. Er ist ja immer noch einer unserer, ich sag mal nicht direkten Nachbarn, nicht an Deutschland angrenzend, aber sehr nah dran einfach, wo wir schon das Gespräch zusuchen müssen. Und da kann es nicht sein, dass Waffenlieferungen das einzige Rezept sind, ohne zu sagen, wir gehen in ernste Friedensverhandlungen.
Was sind denn die Bedingungen für Friedensverhandlungen an Russland, die das BSW stellen würde?
Inwiefern?
Naja, also man muss ja irgendwie zueinander kommen und im Moment kommt man ja nicht zueinander. Also unter welchen Bedingungen würde denn das BSW Friedensverhandlungen mit Russland führen wollen?
Na, ich denke, dass das Gespräch an sich nicht abreißen darf. Das Gespräch an sich, und dazu gehört auch unsere deutsche Außenministerin, muss aufgenommen werden, muss weiter ernsthaft fortgeführt werden. Und natürlich hat es auch Auswirkungen, Sie haben es ja angesprochen, von den Finanzen her. Und wir haben so viel Geld unter anderem auch für Aufrüstung ausgegeben, dass die Frage ist, wo fehlt es an anderen Projekten? Und da bricht sich das durchaus runter auf Landesebene, aber natürlich auch auf die kommunale Ebene.
Niedersachsen kontrolliert seit Beginn dieser Woche an der Grenze zu den Niederlanden, im Hinterland und an den Grenzübergangsstellen. Wie sehen Sie die Entwicklung beim Thema Migration grundsätzlich im Moment?
Das Thema Migration ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass wir gerade, wenn wir da auch die kommunale Ebene wieder mit reinbringen, sehen, dass einfach ganz viel in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Schiefgelaufen in dem Sinne, dass Kommunen teilweise mit ihren Problemen alleine gelassen worden sind.
Wir haben viele Flüchtlinge in den Messehallen gehabt, die man tatsächlich im Stadtbild nicht gesehen hat. In Kommunen auf dem Lande, wo die Turnhallen belegt waren und der Sportunterricht nicht mehr stattfinden konnte, ist das viel, viel direkter wahrgenommen worden. Ist auch hier die Haltung der Gesellschaft eine bequeme, weil sie mit dem Problem jetzt zum Beispiel in Hannover noch nicht so konfrontiert gewesen ist?
Das halte ich jetzt für ein Luxusproblem, denn es gibt viele andere Umlandgemeinden in der Region Hannover, die durchaus sehr, sehr deutlich damit konfrontiert worden sind und die auch sehr deutlich daran gearbeitet haben, Lösungen zu finden. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele, ganz viel tolles Engagement. Es muss aber auch einfach eine gewisse Infrastruktur geschaffen werden können. Und da sehe ich Probleme. Ich sehe kein Problem darin zu sagen, dass Menschen, die Hilfe suchen, die einen Grund haben, hierher zu kommen, hier selbstverständlich auch Hilfe kriegen. Und ich glaube, es wäre auch komisch, wenn ich 10 Jahre jetzt Linke gewesen wäre und jetzt irgendwelche AfD-Parolen an den Tag legen würde. Das wäre dann doch sehr, sehr unglaubwürdig. Man muss aber schauen, dass es auch Menschen gibt, die hier einfach nicht aus Schutz herkommen, und dementsprechend auch nicht diese Schutzbedürftigkeit ein Argument sein darf.
Ganz konkret, wen würden Sie denn nicht mehr reinlassen wollen?
Ich bin nicht dafür zuständig, die Außenpolitik des BSW zu vertreten, sondern eher für die kommunalen
Aspekte. Aber eine Meinung
Aspekte.
Haben Sie doch bestimmt.
Ja, ich bin der Meinung, dass jeder, der Schutz sucht, hier auch durchaus Schutz und Hilfe erhalten sollte. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir einfach aus logischer Sicht, aus Zahlen her, nicht jeden aufnehmen können. Das schaffen wir nicht als Gesellschaft, das ist einfach so. Das ist unsere Infrastruktur auch überhaupt nicht ausgelastet. Also müssen wir doch auch schauen, wie man vielleicht den Aufbau bestimmter Länder, beispielsweise wenn Bürgerkrieg war, auch mit unterstützen kann, um zu sagen, wir liefern nicht nur Anreize, zu sagen, kommt zu uns, sondern seid zum Beispiel auch bereit, euer eigenes Land wieder mit aufzubauen. Denn was bringt es diesem Land, wenn wir jetzt, sagen wir zum Beispiel, schön Fachkräfte abwerben? Ich meine, wir haben ja in Deutschland doch einigen Bedarf an Fachkräften, wo wir sagen würden, ne, wäre nicht verkehrt, hätten wir gerne mehr von. Und diese dann in den Heimatländern fehlen. Das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Das heißt, mehr finanzielle Unterstützung für Länder, die Schwierigkeiten haben, die Krisen haben, die im Krieg stecken. Das würde jetzt ein bisschen der teilweise eher nationalen Perspektive des BSW widersprechen.
Nein, das heißt, wir sollen nicht Anreize schaffen, um blind einen zum Teil wirklich lebensgefährlichen Weg auf sich zu nehmen. Das heißt das.
Wo unterscheidet sich die Zuwanderungspolitik des BSW überhaupt von anderen Parteien, zum Beispiel der AfD?
Ich glaube, dass wir uns schon sehr, sehr massiv von der AfD unterscheiden. Unser Ziel ist es als BSW ja auch, oder nee, umgekehrt, fangen wir mal so an. Es gibt viele, viele Menschen, die einfach frustriert sind von der aktuellen Regierung, die mit ganz, ganz vielen Problemen sich alleingelassen fühlen und versuchen, eine neue, ich sag mal, politische Heimat zu suchen. Und ja, wir sehen auch in den Wahlergebnissen des Osten, dass die AfD leider offensichtlich eine Anlaufstelle ist. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde es eher schlecht. Aber es gibt nun mal diese Wanderung gerade. Ich bin aber der Meinung, dass nicht jeder, der die AfD wählt, ein Rechter ist. Und nicht jeder, der die AfD wählt, ist ein Nazi. Aber ja, es gibt in der AfD Nazis und es gibt auch Rechte dort. Da bin ich schon der Auffassung. Zu sagen jetzt aber, nur weil du jetzt unzufrieden bist, weil du mit deiner Rente nicht klarkommst, weil du arbeitslos geworden bist, weil du, was weiß ich, was für Probleme da noch vorherrschen können, die AfD wählst, bist du noch lange kein Rechter. Und da ist der Ansatz auch des BSW zu sagen, wir wollen eine Alternative darstellen, die Sozialpolitik in den Vordergrund stützt. Denn das tut die AfD nicht. Wenn man sieht, wie die AfD im Bundestag abstimmt, hat man ganz, ganz viele Punkte, wo sie sich immer so als Freund des kleinen Mannes, sage ich mal, deklarieren, was sie aber in ihrer Abstimmung gar nicht sind. Und wir sehen zum Beispiel auch in der Regionsversammlung, ich meine, wir haben sie ja auch leider bei uns in den Reihen mit sitzen, da kommt nicht viel. Da kommt weder mit Anträgen noch mit Anfragen viel. Da kommt teilweise wirklich populistischer Unsinn, der da bei Redebeiträgen nach vorne gebracht wird, aber es werden keine Lösungen angeboten. Und zu sagen, hier ist alles doof, ja, ist schon mal der erste Punkt, bindet auch viele Unterstützer, aber dann ist doch die Frage, okay, wir haben das Problem erkannt, wie gehen wir damit um, wie wollen wir Lösungen finden? Das ist ja auch das, was das BSW zum Beispiel jetzt unter Umständen, wer weiß, im Osten, wo die Regierungen jetzt gebildet werden in Thüringen und Sachsen, vielleicht auch mal ganz klar zeigen muss. Ist sie bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen? Da kam ja schon, unter bestimmten Bedingungen, wie auch immer, ne? Sind ja immer alle sehr schwammig, bevor es darum geht. Ich glaube, das trifft dann einfach jede Partei. Aber zu sagen, wie ändern wir etwas? Und da, glaube ich, gibt es deutlichere Ansätze, als bei der AfD etwas zu verkaufen und hintenrum aber im 180-Grad-Winkel anders zu machen.
Für die Linke eigentlich bringen sie eine Art Bilderbuchbiografie mit. Geht fast nicht besser, oder?
Ich weiß nicht.
Ich assistiere und souffliere an der Kasse bei Rewe, ein Herz für Mathe und MINT-Fächer, studiert Bachelor im Moment an der Masterarbeit.
Nein, ich habe meinen Master fertig. Ich arbeite in der Stadt Hannover als Ingenieurin, also beziehungsweise ich bin ja Maschinenbauingenieurin, arbeite dann als technische Sachbearbeiterin, aber im elektrotechnischen Bereich, also im Fernmeldebereich und schreibe nebenbei meine Promotion, aber quasi so als Hobby auch im Bereich Elektrotechnik über Smart City.
Und alleinerziehende Mutter?
Genau.
Die Tochter ist jetzt über den Daumen was 12?
10. 10. Nee, 10 ist sie.
Und dann müssen wir erstens erklären, wo in dem Alltag noch Zeit für Politik war, mit diesen verfluchten Ausschusssitzungen jeden Abend.
Das
und
ist so.
Und was sie überhaupt in die Politik getrieben hat.
Ja. Also Zeit ist, weil ich alle meine Aufgaben gerne mache. Ich mag meinen Job gerne, ich mag die Politik unheimlich gerne, ich mag meine Promotion gerne, von daher mache ich das alles sehr gerne.
Wie kann man denn Politik
mit
gerne
sehr
haben?
Wenig Freizeit.
Kommt das irgendwie aus einer Zeit, als Politik noch schöner war?
Nein, aber es ist der Glaube, etwas verändern zu können. Und manchmal sind es die ganz, ganz kleinen Sachen, vor der Haustür etwas verändern zu können. Also beispielsweise hatten wir in Laatzen einen Antrag, als damals noch Linke einen Kinderkleidertauschschrank hinzubauen. Weil ganz viele zum Beispiel gesagt haben, es ist eine unglaubliche Hürde, gerade zum Beispiel auch für Alleinerziehende zu sagen, die Kinder wachsen so super schnell, da kommt eine Größe nach der anderen. Es ist einfach ein Kostenfaktor. Und sich zu outen und zu sagen, bei irgendwelchen Institutionen oder Kirche, ich habe kein Geld, habt ihr was für mich, ist bei ganz vielen einfach mit Scham behaftet. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, wir machen einen Kinderkleidertauschschrank. Und das sind so kleine, ich weiß, es ist nicht Bundespolitik und sie beschäftigen sich mit anderen Sachen, aber es sind so kleine Sachen, wo man denkt, okay, man hat irgendwie was in meinen Augen Richtiges getan. Man hat was für die Menschen vor Ort getan und ich finde, das treibt einem doch an, weiterzumachen, auch wenn es nicht die große Weltpolitik hier ist.
Was wollen Sie konkret in der Region Hannover für die Menschen vor Ort ändern mit dem BSW?
Da haben wir ähnliche Ausführungen wie auch schon bei der Linken gehabt. Also ich glaube, dass wir sind ja auch als Linke damals gewählt worden, führen das jetzt fort als BSW. Das finde ich ist auch kein Widerspruch, denn das BSW hat sich ja aus großen Teilen der Linken einfach abgespalten. Und wenn man schaut, wer die Wahlkämpfe hier gemacht und mitorganisiert hat, ist auch ganz viel einfach der Verdienst des BSWs. Und klar, wir kämpfen für ganz viel Sozialpolitik auf jeden Fall, dass alle mitgenommen werden. Ich weiß, jede Partei hat Chancengleichheit, so schön immer in ihren Wahlprogrammen stehen, aber es steht auf dem Papier und es findet wirklich statt, liegen Welten. Und gerade in einer Kommune wie Laatzen sieht man doch, dass zum Beispiel jetzt meine Tochter ist in die 5. Klasse jetzt gekommen, also neue Schule und alles. Da sieht man, dass doch viel, viel, viel einfach nicht Chancengleichheit ist, sondern vom Elternhaus abhängt. Und das ist etwas, wo man einerseits als Mama, aber einerseits auch als jemand, der Politik macht, nicht einfach zuschauen kann und das in Ordnung finden kann.
Und was machen Sie jetzt als BSW-Vertreterin anders als zur Zeit der Linken?
Naja, ich bin die gleiche Person geblieben, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich bin die gleiche Person geblieben und habe natürlich mich ein Stück weit weiterentwickelt, sehe manche Themen anders, habe aber immer noch den sozialen Punkt einfach im Kopf. Also wir hatten zum Beispiel am letzten Dienstag einen Antrag zur KDU, also zu den Kosten der Unterkunft, was einfach ganz, ganz viele Menschen in der Region betrifft, wo ich es schon für nötig halte, dafür zu kämpfen, wenn, ich weiß nicht, wie weit Sie es verfolgt haben, die Änderung zum Beispiel rückwirkend zum Juni, wir haben jetzt Mitte September, stattfinden soll. Das sind 4 Monate. 4 Monate, wo die Leute das aus eigener Tasche zahlen mussten, diese Mehrausgaben, sage ich mal. Und da habe ich schon teilweise den Eindruck, dass da Leute sitzen, die sich nie um Geld Gedanken gemacht haben. Das habe ich sowohl im Landtagswahlkampf sehr, sehr intensiv erlebt, als auch jetzt in der Kommunalpolitik. Und da glaube ich, um den Bogen zur Biografie zu schließen, doch, da muss man mal wissen, wie es ist, mit wenig Geld auszukommen. Da muss man mal wissen, wie es Leuten geht, die einfach darauf angewiesen sind, dass der Kita-Platz funktioniert, dass eine Ganztagsbetreuung fürs Kind da ist, um überhaupt beruflich aktiv sein zu können und ganz, ganz viele andere Herausforderungen, die dadurch, dass sie die meiste Care-Arbeit leisten, oft auf Frauen treffen, einfach so ein Stück weit im Hintergrund landen.
Wie geht es jetzt politisch, organisatorisch konkret weiter? Ist jetzt ein Landesverband gegründet worden? Wann kommt der Regionsverband?
Genau, das wird die Aufgabe des Landesverbandes sein, jetzt die Strukturen weiter aufzubauen. Und das wird auch elementar sein, um die Kommunalwahl bestreiten zu können. Ne? Also wir sind ja als junge Partei im Januar erst gegründet, jetzt einen superschnellen Marathon gerade gelaufen, klar auch mit hervorragenden Ergebnissen, aber jetzt muss natürlich auch die Aufbauarbeit dazu im gleichen Tempo geschehen und das ist sehr, sehr schwierig. Letzten Sonntag wurde der Landesverband in Niedersachsen gegründet. Das ist, denke ich, der erste Aufschlag, um dann zu sagen, okay, wie strukturieren wir uns weiter und genau, gibt es Kreisverbände, wie können die gestaltet sein, in welcher Form will man sich weiter vernetzen? Und da ist natürlich auch die Frage des Mitgliederwachstums vom Beginn, dann die Frage, wie füllt man dann das Parteileben auch mit Leben?
Wie viele BSW-Mitglieder haben Sie jetzt schon so in der Region Hannover, die Sarah Wagenknecht schon genehmigt hat?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich nicht im Landesverband sitze und da auch keine Ambition zu hatte. Aber es müssen irgendwie etwas knapp über 60 Mitglieder auf Niedersachsen-Ebene sein und dann kann man es ja ein Stück weit runterrechnen.
Vergangenen Sonntag waren es 62.
Ja.
Im Landesverband.
Ist der Aderlass der Linken rüber zum BSW eigentlich abgeschlossen? Oder ist das eine Fließbewegung, die weiter noch stattfindet?
Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch eine weiter stattfindende Fließbewegung geben wird. Wie haben Sie es vorhin so schön genannt? Manch Glücksritter fühlt sich dann bemüßigt, auch noch zu kommen. Ne? Genau. Dass mehrere dann vielleicht am Anfang noch nicht das Risiko eingegangen sind, wo sie nicht wussten, wo die Reise hingeht. Das ist ja einfach so. Und jetzt da vielleicht sich Erfolgschancen erhoffen. Aber andererseits, dafür haben wir ja dieses Mitgliederwachstum, was doch sehr kontrolliert stattfinden soll, dass man dem vorbeugen kann. Und wir sind ja auch bei weitem nicht nur Mitglieder der Linken. Also wenn man schaut, wo wir teilweise Mitglieder her haben, finde ich das ganz enorm. Auch bei den Wahlanalysen, was man schon sehen konnte, auch bei der Europawahl, wo sind die Wähler hergekommen, finde ich es vor allem besonders gut, dass wir ganz viele Nichtwähler angesprochen haben. Denn wir reden immer darüber, wie viele Wähler haben die SPD gewählt, die CDU gewählt und so weiter. Mhm. Aber wir reden ganz oft nicht von den Leuten, die so frustriert sind, dass sie sagen, egal, ob ich A, B oder C wähle, es ändert sich ja eh nichts. Das ist ja so dieser Standardspruch. Die sagen, gehe ich gar nicht erst zur Wahl. Und dass das natürlich Parteien begünstigt, die jetzt vielleicht nicht gerade im demokratischen Spektrum sich bewegen, ist auch klar. Von daher finde ich, jeder Nichtwähler, der sich angesprochen fühlt und da meint, sich vertreten zu fühlen, finde ich persönlich sehr gut.
Danke für die Zeit, danke für die Einsichten. Und es waren jetzt am Ende dann schon so ein paar, sag ich mal, eher sehr politisch formulierte Sätze dabei, aber es waren auch frisch von der Leber weg Sätze dabei. Also wenn beides vorkommt, finde ich das okay. Karl Dölicke, Christian Bodenkamp, ich danke auch euch.
Gerne.
Das war dieser Podcast klar soweit. Wenn ihr den mögt, wir machen ja jede Woche einen. Wenn ihr für die kommenden Wochen, keine Ahnung, uns mal ein Thema vorschlagen wollt, wenn ihr im Nachgang zu diesem Podcast Fragen habt, schickt uns einfach Fragen oder Anregungen per E-Mail. Das geht unter podcast@hz.de. Und wenn ihr andere Podcasts, zum Beispiel solche über Hannover 96, mögt, da kommt der Kollege Uwe Jansen, der hier als Techniker wieder mit dabei sitzt. Danke, Uwe, ins Spiel. Der hat mit zwei weiteren Kollegen einen Podcast, der heißt der 96 Pottwart. Da geht es um das Geschehen bei unseren roten Freunden in der zweiten Liga. Einmal die Woche Dirk Tietenberg, Bruno Brauer sind da noch mit dabei. Und wenn ihr findet, dass diese ganze HAZ-Geschichte gar nicht so blöd ist und ihr noch nicht unsere Abonnenten seid und das vielleicht werden wolltet, dann testet uns doch mal mit dem Digital-Abo. Das kann man erstmal einen Monat für lau machen, das kostet dann gar nichts und späterhin dann pro Monat 11,99. Das sind dann so viel wie 3 oder 4 Cappuccini, rechne ich immer vor in der Markthalle. Ist auch nicht so schrecklich. Bleibt uns gewogen. Christian, Karl, Jessica Kausen, Uwe, vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Klar soweit. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.